Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2, heute mit einer weiteren Folge von Max Moores Roman Venus in den Fischen von 1927. Ort der Handlung ist eine medizinisch-astrologische Heilanstalt im ehemaligen Landsitz der Königin Luise bei Berlin. Die Folge, die vergangenen Dienstag zu hören war, endete mit einem Knall. Luis Abba, der angeblich 111 Jahre alte schwarze Star-Astrologe, hat Herrn Oskar Endriat mit einem marmornen Briefbeschwerer niedergeschlagen. Dieser hatte ihn zuvor als stinkigen Nigger beschimpft. Das Ganze ist die Folge einer Übereinkunft, die Abba mit seinem ärztlichen Co-Direktor Sebastian Quass getroffen hat. Sie wollen ihr Sanatorium, das prächtig floriert, ab sofort streng nach den Grundsätzen völliger Wahrhaftigkeit und Offenheit führen. Die junge Ärztin Nelly Otterlo, die dritte in der Leitung des Instituts, soll davon nichts erfahren. Venus in den Fischen von Max Moore, es liest Ueli Jacki.
Dritter Teil. 4. Die vier Worte. Als Fräulein Otterlo ihre Morgenvisite hinter sich hatte, beschloss sie, Dr. Abba guten Morgen zu sagen. Sie ging oft um diese Zeit zu ihm, wenn nicht gerade Sprechstunde für Auswärtige angesetzt war. Es war noch Zeit bis zum Mittagessen. Quass war noch auf seiner Station. Sie hatte ihn seit dem gestrigen Krach nicht mehr gesehen. Sie wollte noch vor dem Mittagessen wissen, ob der Bauer aus Tirol seine Drohung wahrgemacht hatte und wirklich zu Dr. Abba gelaufen war. Vielleicht war die astrologische Sprechstunde schon zu Ende. Das Vorzimmer jedenfalls war leer. Sie klopfte an Abbas Tür. »Wer?« rief Abba. »Ich?« rief Fräulein Otterlo. »Eine Minute, meine kleine Nelly«, rief Abba. »Lass dich nicht stören, Vater Luis, ich komme später«, rief Fräulein Otterlo. Sie war zu Frau Seddes Entsetzen per Du mit dem Neger. Sie und Quass, seit Weihnachten. Das war Abbas einziger Weihnachtswunsch gewesen, der auf dem großen Wunschzettel gestanden hatte, den ihm seine beiden Kinderchen zu Weihnachten ausfüllen ließen. »Eine Minute«, rief Abba zurück. Fräulein Otterlo trat an das Fenster des Vorzimmers und wartete. Sie war ein wenig erstaunt, dass sie warten musste. Offenbar war Abba allein, denn man hörte kein Gespräch aus seinem Zimmer dringen. Man hörte ihn hin und her gehen und vor sich hin pfeifen. Zwischendurch schien er an alle Möbelstücke, die ihm in den Weg kamen, kleine Fußtritte auszuteilen. Anders war dieses Poltern nicht zu erklären. Ganz gewiss war er gerade in irgendwelche Gedanken versponnen. Das hörte man deutlich an diesem Hin und Her und Gepfeife und Gepolter. Er wollte noch schnell seine Gedanken zu Ende führen, ehe er sie eintreten ließ. Sie bedauerte, ihn gestört zu haben, denn sie achtete trotz ihres skrupellosen Geldpatents seine astrologische Kunst. Sie trat an die Tür und rief, »Nichts Wichtiges, Vater Luis. Entschuldige die Störung, ich komme später.« Aber Abba rief, »Komm nur herein, meine kleine Nelly«, und öffnete die Tür. Verwundert hörte sie, dass er den Riegel zurückschob, bevor er öffnete. Die Tür war abgeriegelt gewesen. Sie trat ein. Sie brach in Lachen aus, als sie mitten im Sprechzimmer stand und um sich sah. »Da habe ich aber richtig gehend gestört, mein lieber Herr«, sagte sie und deutete auf Abbas breiten Divan, der zwischen Schreibtisch und Bücherschrank an der fensterlosen Längsseite des Zimmers an der Wand stand. Die halbe Bibliothek war ausgeräumt und lag auf diesem Divan, ein wirrer Bücherhaufen, darüber ausgebreitet große Sternkarten, der schwarze Zaubermantel, den Abba in der Sprechstunde für Auswärtige zu tragen pflegte, und obendrauf Abbas dunkelgrüner Sakko, er selbst war in Hemdärmeln, und über dem Ganzen noch einige riesige Sternkarten, wie eine Decke. »Das Schlachtfeld des Genies«, sagte Fräulein Otterlo. »Ja, ja«, sagte Dr. Abba und lachte, »Schlachtfeld des Genies.« Er nahm sie beim Arm und führte sie in die andere Ecke des Zimmers, zum Patientensessel, der zwischen den beiden Fenstern stand. »Schwer gestört, was?« fragte Fräulein Otterlo, während er sie in den Sessel drückte. »Über alle Maßen, ein klein wenig.« »Gar nicht«, sagte Abba, während er sich vor ihr auf den Boden hockte. »Du wirst dich erkälten, Vater Luis, zieh deine Jacke an.« »Oh nein«, sagte Abba, »ich habe mich ganz heiß gelaufen. Ich muss ein wenig abkühlen. Ich habe eine neue Entdeckung gemacht, eine neue Kraft in den Neptuns, sehr interessant. Ich habe schon die ganze Literatur nachgesehen, nirgends was zu finden, und daher kommt diese große Schokoladenladen auf meine Divan, meine kleine süße Kind.« Tatsächlich musste er sehr eifrig beim Studium gewesen sein. Er verwechselte zum ersten Mal wieder der, die das. »Mein kleines, süßes Kind«, verbesserte Fräulein Otterloh. »Mein kleines, süßes Kinderfrau«, sprach Abba gehorsam nach. »Natürlich wieder der Neptun«, sagte Fräulein Otterloh. »Alter Egoist, entdeck mal endlich was Neues über die Venus. Höchste Zeit.« »Vom Neptun gibt es ganz gewiss nichts Neues, denn es wandelt ja eine fleischgewordene Idealgestalt von Neptun unter uns.« Aber kreuzte die Arme über der Brust und verneigte sich mit Grandezza für dieses schöne Kompliment. »Aber die Venus«, sagte Fräulein Otterloh, »die Venus ist für unsere Epoche überhaupt noch nicht entdeckt. Ich glaube, es ist überhaupt erloschen. Die Astronomen und Astrologen wissen es nur nicht.« »Och«, sagte Abba, »es wandelt ja auch eine kalbfleischgewordene Idealgestalt aus Venus unter uns.« Fräulein Otterloh kreuzte die Arme über der Brust und dankte mit Grandezza. »Aber du hast recht, meine kleine Tochter«, sagte Abba. »Vielleicht ist die Venus wirklich erloschen. Wir wissen es nur nicht. Wenigstens die keusche Venus, die große Venus, die Venus in den Fischen.« »Reizende Aussichten«, sagte Fräulein Otterloh. »Ausgerechnet meine Venus in den Fischen soll jetzt wirklich erloschen sein. Also bleibt nur noch die schmutzige Venus übrig.« Abba lachte. »Na, da gibt es ja zwischen die ganz große und die ganz niedrige Venus noch eine kleine Mittelding, die Venus mit die Baby. Es muss ja nicht gleich so schmutzig sein.« Fräulein Otterloh fühlte, dass eine blödsinnige Blutwelle in ihr Gesicht stieg. Zum ersten Mal deutete er an, dass er ihr Geheimnis witterte, oder war das nur so gesagt? Er war ja offenbar noch ganz im Bann seiner neuen Entdeckung. Er verwechselte schon wieder die Artikel. Er hatte es vielleicht nur so gesagt. Aber bevor die blödsinnige Blutwelle ihr Antlitz ganz durchpulst hatte und sie verraten konnte, wurde sie Gott sei Dank erlöst. Es kratzte an der Tür. Sie horchten beide auf. Es kratzte noch einmal. Dann kam ein kleines, klägliches Winseln. Abba sprang hoch und starrte auf die Tür. Fräulein Otterloh lachte. »Struppi«, sagte sie, »er läuft mir auf Schritt und Tritt nach. Ich bringe ihn überhaupt nicht mehr los, seitdem ich ein paar Mal mit ihm gespielt habe. Komm mal rein, Struppi. 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 Lass ihn herein, Vater Luis.«
»Nein«,
sagte Abba.
»Struppi. Struppi«,
rief Fräulein Otterloh. Das Kratzen und Winseln kam wieder. »Ist die Tür zum Vorzimmer offen?«, fragte Abba schroff. »Bitte um Verzeihung, Herr Direktor. Scheinbar habe ich vergessen zu schließen.«
»Struppi. Struppi.«
Das Winseln ging in ein sehnsuchtsvolles Geheule über. Fräulein Otterloh erhob sich, um die Tür zu öffnen.
»Nein, mein Kind«,
sagte Abba. Er ergriff sie beim Arm und hielt sie zurück.
»Dieser Hund stört mich jetzt. Ich bin noch ganz in meinen Gedanken über meine neue Entdeckung. Ich bitte um Verzeihung, ich muss arbeiten. Bitte geh mit Struppi in den Garten, damit dieser Gewinsel aufhört. Er soll in sein Mausloch schnuppern, aber nicht in mein Zimmer. Ich muss arbeiten.«
»Selbstverständlich«, sagte Fräulein Otterloh. Sie war froh, dass ihre Schulmädchen-Blutwelle unbeobachtet abgezogen war. »Besten Dank, Struppi.« Dass der Bauer aus Tirol gestern Abend nicht bei Abba gewesen war, glaubte sie bereits ausspioniert zu haben. Vater Luis hätte in seiner fröhlichen Offenheit ganz gewiss sofort die Rede darauf gebracht, wenn irgendwelche neue Beschlüsse im Betrieb gefasst worden wären. Sie brauchte gar nicht erst nachzufragen. »Verzeihung«, sagte Abba, während er Arm in Arm mit ihr zur Tür schritt. »Diese neue Arbeit lässt mir keine Ruhe. Kannst du nicht Quas zu mir schicken? Ich muss ihm eine wichtige medizinische Frage in dieser neuen Neptunsache vorlegen. Ich warte hier auf ihn.« »Gern«, sagte Fräulein Otterloh an der Tür. Struppi war jetzt still. Er hörte, dass man an der Tür war. Er fixierte jetzt ganz gewiss mit ganzer Seele die Tür. »Übrigens, Herr Direktor, auch ich habe Medizin studiert, wenn ich vielleicht dienen kann.« »Nein«, sagte Abba schnell, »es sind ein paar sehr diskrete Fragen. Nichts für die ausgesprochene Venus in die Fische.«
»Also doch noch nicht erloschen?« sagte Fräulein Otterloh lachend. »Ich glaube nicht«, sagte Abba und öffnete die Tür. Er stieß Struppi, der sofort an ihm emporsprang, heftig mit dem Knie zurück. »Bitte nimm die Köter mit. Und Dr. Quast zu mir. Möglichst schnell. Nicht vergessen. Und Verzeihung, mein Kind. Pardon, mein Kindchen.« Er trat ins Zimmer zurück und schloss die Tür. Er wartete, bis Fräulein Otterloh mit Struppi durch das Vorzimmer abgegangen war. Dann schob er leise den Riegel wieder vor. Er blieb an der Tür stehen und lauschte. Es war mindestens 10 Minuten lang nichts zu hören. Sebastian war gewiss noch auf seiner Station beschäftigt. Es mochte 12 Uhr sein, Mittag, die Mitte des Tages, die Pause zwischen den beiden Tagbögen der Sonne, die Zeit, da nach dem alten banalen Negermärchen seiner Kinderfrau das Tagesgestirn einen Herzschlag lang stillsteht, die Augen öffnet, mit glanzgeblendetem Blick um sich schaut und 2 dicke Tränen fallen lässt, die Tränen des Todes und die Tränen der Liebe, um danach mit geschlossenen Augen dem holden Feierabend zuzusinken. Aus dem Garten drang kein Geräusch, der April war heiß, die Patienten hatten ihre Morgenpromenade bereits beendet. Nur ein paar Fliegen summten durch das Fenster und schwirrten um die Sternkarten auf dem Divan. Aber beobachtete diese Fliegen, während er an der Tür stand und auf Quass wartete. Die Fliegen flogen durch das Fenster und flogen ohne Besinnen, ohne viel hin und her, geradewegs auf den beladenen Divan zu. Endlich hörte man Quass-Schritte im Vorzimmer. Abba schob leise den Riegel zurück und öffnete die Tür, noch ehe Quass geklopft hatte. Quass war erstaunt, Vater Louis in Hemdärmeln zu sehen. Sein Erstaunen wuchs, als Vater Louis den Riegel der Tür vorschob und ihn beim Arm nahm und zu dem beladenen Divan führte. »Geheimnisvolle Sache«, sagte Quass freundlich, als sie vor dem Divan standen. »Geheimnisvolle Sache«, sagte Abba und zog 2 Sternkarten und einen Sakko vom Divan. Ohne Geste und ohne Laut starrte er auf das Gesicht des toten Herrn Endriat. Der Mund stand offen, aus der Nase kam ein dünner Streifen Blut, die Augen waren halb geschlossen. Abba stand neben Quass, hatte Quass Arm losgelassen, schaute unverwandt auf Quass. Endlich rührte sich der junge Arzt. Er beugte sich über den Divan und schob das linke Lid des Toten ein wenig zurück. Er kontrollierte die Pupille. Er hob den Kopf des Toten an den Haaren ein wenig hoch und untersuchte das Ohr. Auch aus dem Ohr rann ein winziger Streifen Blut. Er tastete kurz den Hinterkopf ab. Dann ließ er den Kopf wieder zurücksinken, bückte sich, nahm die Sternkarten vom Boden und deckte sie behutsam wieder über den Leichnam. Den dunkelgrünen Sakko ließ er am Boden liegen. Abba stand wie gebannt neben ihm und beobachtete jede Bewegung. »Muss ein furchtbarer Schlag gewesen sein«, sagte Quass leise. »War es wohl«, sagte Abba, ohne Quass Augen loszulassen. »Was für ein Instrument«, fragte Quass, ohne Abbas Blick auszuweichen. »Marmor, Briefbeschwerer«, sagte Abba. »Hm«, sagte Quass. »Wirst du eine Zigarette rauchen?«, fragte Abba. »Dort auf dem Schreibtisch.« »Gern«, sagte Quass, trat zum Tisch und zündete sich eine Zigarette an. Er war seit einigen Monaten völlig entwöhnt und die ersten Züge stiegen ihm in den Kopf, aber er rauchte die Zigarette zu Ende. Er sprach kein Wort, er lehnte an der Schreibtischplatte und rauchte. Aber hatte sich in den Patientensessel gesetzt und schaute unverwandt auf ihn. »Jetzt wird gelincht, was?«, sagte Abba, als Quass die Zigarette zu Ende geraucht hatte und den Stummel im Aschenbecher zerdrückte. Quass antwortete nicht, er wusste keine Antwort. Seine Sachlichkeit, seine ärztliche Sicherheit, seine soldatische Haltung, seine elblerische Besonnenheit, es begann alles zu schmelzen und dahin zu schwinden. Er hatte viele Tote gesehen, in der Klinik und im Krieg, im Wüstenkrieg, aber er tastete vergebens seine grausamen Kriegsbilder ab, um einen Halt für diese schwere Stunde zu finden.
Auch damals waren es Ermordete gewesen, aber die Mörder waren anonym geblieben. Außerdem hatte er damals noch in den kurzen Hosen des Lebens gesteckt, und es hatte ihm geschienen, als ob das Schicksal selber seine sinnlose Sense schwänge, vernunftlos, blind hin und her, nach rechts und links. Jetzt stand er Angesicht zu Angesicht dem Menschen gegenüber, der sich vergriffen hatte an dem ewig und einzig Unantastbaren, an dem ewig und einzig Geheimnisvollen, an dem ewig und einzig Eigenen. Und dieser Mensch warf ihn zum Richter seiner Sache auf, das fühlte er. Das war die schreckliche Spannung, die zwischen ihm und Abba emporwuchs.
»Gelinscht, was?« sagte Abba zum zweiten Mal. Es klang wie Spott.
»Unsinn«, sagte Quasch.
Es klang ziemlich rau. »Was macht eigentlich ein vollendeter europäischer Gentleman in einem solchen Falle?« sagte Abba.
»Ich weiß nicht«, sagte Quass. »Ich habe noch keinen vollendeten europäischen Gentleman gesehen, mein Freund. Das kommt ja nach deiner These erst im neuen 2000-jährigen Reich in Betracht.«
»Du bist sehr ritterlich«, sagte Abba.
Tatsächlich war es nur aus Ritterlichkeit gesagt worden. Das innere Stimmesystem sprach anders. Es sprach zwar klar und deutlich gegen das Linchen, es sprach gegen Rache und Gericht, es rief auf zum Schutze, es rief auf zum Schutze für das unantastbare, geheimnisvolle, eigene, auch dieses Menschen, aber es sprach auch gegen diesen Menschen. Schrecklich war Abbas Gewaltsamkeit, schrecklich die Gewaltsamkeit, mit der sein Genie die Beziehungen zu den Sternen wiederherstellen wollte, schrecklich die Gewaltsamkeit, mit der sein Herz Europa liebte, schrecklich die Gewaltsamkeit seiner Faust. Europa ließ sich nicht gewaltsam und ließ sich nicht von einer fremden Rasse die Pforten des neuen Reiches aufstoßen, das erkannte Quass in dieser schweren Stunde mit grausamer Deutlichkeit. Hatte Abbas große Vernunft es noch nicht erkannt? »Kannst du mir erzählen, wie es gekommen ist?« fragte er, um Zeit für einen Beschluss zu finden. Aber er erzählte klar und deutlich, und der Fall stand klar und deutlich vor Quass. Diese beiden Menschen hatten sich die volle Wahrheit ins Gesicht gesagt, beide. Dieser dem anderen, der andere diesem, jeder auf seine Weise. Noch waren die Menschen nicht geboren, die ohne Mord und Totschlag mit der vollen Wahrheit leben konnten. Von der Freitreppe her klang der Gong zum Mittagessen. Quass riss sich zusammen. »Gib mir erst mal die Hand, Vater Luis«, sagte er. »Dann wollen wir die Praxis dieses Falls besprechen.« Der alte Neger nahm Quass Hand und hielt sie fest. Er legte die willige weiße Hand auf seine linke schwarze Tatze und patschte mit der rechten schwarzen Tatze darauf, wie Kinder mit den Händen ihrer Mütter tun. Aber nach einer Weile entzog sich die weiße Hand ziemlich brüsk der schwarzen Tatze. Quass begann im Zimmer auf und ab zu marschieren. »Du gehst zum Mittagessen«, sagte Quass nach einer Weile. »Ich bleibe hier. Am Nachmittag kannst du mich ein paar Stunden ablösen. Selbstverständlich erfährt kein Mensch ein Wort. Vor allem Nelly nicht, bei Gott und allen Sternen. Heute Nacht müssen wir ihn verschwinden lassen. Es muss irgendwie gehen. Im Kanditzer Teich mit einem Stein oder in dem kleinen Steinbruch am Waldrand abgestürzt. Wir müssen es so machen, dass man jederzeit Selbstmord feststellen kann, wenn er gefunden wird. Ich bin ja Arzt. Es wird irgendwie gehen. Es muss gut überlegt sein. Er hat schon seit ein paar Tagen Selbstmordgedanken geäußert. Das streuen wir aus, sobald er vermisst wird. Es wird gehen. Vor allem Nelly, kein Wort. In alle Ewigkeit. Er brach ab. Er fühlte plötzlich, dass er sein ganzes Lebensglück mit diesem Freundschaftsdienst aufs Spiel setzte. Im Zuchthaus gab es kein innere Stimmesystem für Hundertjährigkeit. Wenn sie ertappt wurden, wurde er zuerst gelyncht. Aber jetzt war es geschehen. Es musste wohl so sein. Es war wie ein Sprung in den Nebel. Und ein klein wenig Abenteuerlust war dabei.
und ein klein wenig stolz auf das innere Stimmesystem, das auch in dieser Sache nicht zu versagen schien.
»Und unsere medizinisch-astrologische Bude schließen wir dann so bald als möglich«, fügte er ziemlich schroff hinzu. »Wenigstens was mich betrifft, ist es aus.«
»Wir schließen zu«, sagte aber schnell, als schlösse er mit diesem Satz seinen eigenen Gedankengang ab.
»Adios, Europa.«
»Bist du einverstanden?« sagte Quas.
»Alles klar«,
sagte aber, »danke.«
»Ich habe alles verstanden, mein Sohn.«
»Ich meine den Leichnam heute Nacht, die Wache, Nelly«, sagte Quas.
»Alles«, sagte aber, »dies und jenes.«
Er schwang sich aus dem Sessel und trat zu dem Divan, um seinen Sakko aufzuheben. Er untersuchte seinen Sakko, es war nichts zu sehen. Er zog seinen Sakko an und schritt pfeifend aus dem Zimmer, ohne noch einmal nach Quas zu sehen. Quas verriegelte die Tür. Er trat zum Divan und hob die Sternkarten wieder hoch und blickte auf Herrn Imdriat. Dann deckte er sorgfältig die Sternkarten wieder über den Divan und trat ans Fenster. Dass aber jetzt keine Dummheiten machte, war das Wichtigste. Vielleicht war es sinnlos gewesen, ihm gerade jetzt zu kündigen, denn eine Kündigung hatte in seinen letzten Worten gelegen, bei aller Liebe, das war klar. Es war der verdammte Wahrheitsfanatismus, der solche taktischen Fehler begehen ließ. Es war die verdammte Devise in Nellys Ring, »Jeune frère, garde le feu«, was solche taktischen Fehler begehen ließ. Denn ganz gewiss war es ein schwerer taktischer Fehler gewesen, seine Hilfsbereitschaft mit diesen schroffen Worten abzuschließen. War nicht noch morgen Zeit genug, über das Schließen dieser Bude zu sprechen? Wie leicht konnte man gerade damit die gespannten Nerven des Negers noch gar zum Zerreißen bringen? Quas verlebte qualvolle Stunden. Stunden voll rein taktischer Qualen, bis aber am späten Nachmittag endlich wiederkam und ihn ablöste. Quas Qualen waren unbegründet gewesen, aber hatte sich nicht verraten. Er war beim Mittagessen im Speisesaal der Königin Luise so lustig gewesen wie selten zuvor. Quas und Herr Endriat waren nicht vermisst worden. Quas war nach Kanditz gegangen, Herr Endriat hatte schon in der Sprechstunde gesagt, dass er einen dringenden Anruf erwarte und vielleicht sofort zu einer Konferenz in die Stadt fahren müsse. Merkwürdig verstimmt war Herr Endriat heute Morgen gewesen. Hatte der Mann Sorgen im Geschäft? Nun, Dr. Aber war jedenfalls nicht verstimmt. Er präsidierte der Mittagstafel, flankiert von Frau Babette Barbier und Frau Nana Schakornack, vis-à-vis von Fräulein Otterlo, die am anderen Tafelende präsidierte und ihm ihre Scherzworte über die ganze Tafel hinzuwarf. Es war April, europäischer April, die richtige Zeit für Dr. Abbas große Fröhlichkeit. Als er nach dem Mokka Frau Nana Schakornack über die Treppe geleitete, bis an die Treppe der Molkerei, war seine Ausgelassenheit noch ganz auf der Höhe, so sehr, dass es Frau Nana Schakornack zu viel wurde. Die Tochter des Saturn im neuen bernsteingelben Frühjahrskleid litt ein wenig darunter, dass Abba heute den vollendeten Clown spielte. Als sie ihm die Hand reichte, sagte sie, »Alle ihre schönen Späße in Ehren, Dr. Abba, aber das Leben ist schwer.«
»Das Leben ist schwer«, sagte der Neger und küsste die Hand der Tochter des Saturn. Sie war hingerissen, als sie die Treppe der Molkerei emporstieg und in ihr Zimmer schritt. Wie hatte das geklungen aus Dr. Abbas Mund? »Das Leben ist schwer.«
Auf der Stelle würde sie einen Menschen heiraten. Was Paria, was Hautfarbe, was weißes Haar, was eigene Melancholie, was alle bösen Erfahrungen, was Gesellschaft und Boykott. Einen Menschen, der diese vier Worte so zu sprechen verstand, wie Dr. Abba sie gesprochen hatte.
Das Leben ist schwer.
Uel Jecki las die 11. Folge von Max Moores Roman »Venus in den Fischen«. Technik Jack Jakob, Redaktion und Regie Stefan Heilmann, Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Und wie geht es weiter? Werden Abba und Quass ihre Pläne zur Beseitigung von Herrn Endriats sterblichen Überresten und zur Liquidierung ihrer medizinisch-astrologischen Bude verwirklichen können? Und gelingt es ihnen, Nelly Otterloh aus der Sache rauszuhalten? Sie erfahren es am nächsten Dienstag wieder um 15 Uhr in der Lesung im 2. Diese Lesung können Sie im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.